Spaltung der Gesellschaft. Über die Französische Revolution hat Goethe hunderte von Seiten geschrieben. Dabei galt sein Augenmerk weniger den Ereignissen in Paris als ihren Wirkungen auf die deutsche Gesellschaft. Sie wurde durch das unerhörte Geschehen gespalten und polarisiert, zerrissen zwischen Enthusiasmus und Abscheu. Nach der gescheiterten gegenrevolutionären Invasion, die Goethe begleitete, kam die Revolution 1792 mit Waffengewalt nach Deutschland. In diesem Moment konnte niemand dem Konflikt mehr ausweichen. In der Rahmenhandlung seines 1795 publizierten Novellenzyklus »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« beschreibt Goethe einen Eklat unter Kriegsflüchtlingen. Man verbringt die Abende mit politischen Gesprächen, zunächst, Zitat, mit ziemlicher Mäßigung, dann, je näher die fremde Armee heranrückt, mit ungebundener Leidenschaft. Eines Abends können ein altständischer geheimer Rat und Karl, ein junger Baron und begeisterter Freiheitsfreund, nicht mehr an sich halten. Es geht um die Frage, was nach einem Einmarsch der Franzosen geschehen würde. Karl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständnis nicht zurück. Dass er den französischen Waffen alles Glück wünsche und dass er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklaverei ein Ende zu machen. Dass er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edlen Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die ihrigen ansehen und behandeln und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schicksale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäufen. Die Freiheit wird zwar von einer Armee gebracht, aber doch im Guten. So hofft der Anhänger der Revolution. Der Vertreter der überkommenen Obrigkeit aber glaubt, die Franzosen würden ihre Parteigänger bei nächster Gelegenheit im Stich lassen. Der Geheime Rat behauptete dagegen, es sei lächerlich zu denken, dass die Franzosen nur irgendeinen Augenblick bei einer Kapitulation oder sonst für sie sorgen würden. Vielmehr würden diese Leute gewiss in die Hände der Alliierten fallen, und er hoffte, sie alle gehangen zu sehen. Nun erreicht der Streit die nächste Eskalationsstufe. Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, dass die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte finden und kein schuldiges Haupt verfehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Vorwürfe, welche den Geheimerat persönlich trafen und in jedem Sinne beleidigend waren. Wechselseitige Todesdrohungen. Damit ist die Grundlage der Geselligkeit zerstört. Der Geheime Rat reist ab, allgemeine Betretenheit lässt die Runde verstummen. Den Erzähler Goethe interessieren hier weniger die Meinungen als die kommunikative Dynamik, die sie in Gang setzen. Und er zeigt ein Gegenmittel. Die gastgebende Baroness spricht ein Politikverbot aus und die verbliebenen Gäste werden verpflichtet, Geschichten zu erzählen, Anekdoten, wunderliche Vorfälle, sogar eine Geistergeschichte. Diese Unterhaltung ist zugleich Konversation, Ablenkung und sozialer Kitt. Gegen den blutigen Sturm der Weltgeschichte helfen nur zivilisierte Umgangsformen, der Schritt in ein neutrales Gelände. Das war nach den ersten Erfahrungen mit den Revolutionsarmeen und nach schockierenden Berichten von Terror und Massenmord in Paris eine verbreitete Antwort in Deutschland, kein politischer Streit mehr, sondern Freiheit von der Politik. Der berüchtigte unpolitische Deutsche entstand durch ein Übermaß an Politisierung. Auf dieses Thema kam Goethe 15 Jahre später zurück, als er in Dichtung und Wahrheit die Auswirkungen des Siebenjährigen Kriegs auf seine eigene Familie schilderte. Friedrich II., König von Preußen, war mit 60.000 Mann in Sachsen eingefallen und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manifest, wie man sagte, von ihm selbst verfasst, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen. Diese Spaltung wird auch zum Generationenkonflikt, bei dem der gegenwärtige und der vorangehende deutsche Kaiser zu Feldzeichen werden. Mein Großvater, der als Schöffe von Frankfurt über Franz dem I. den Krönungshimmel getragen und von der Kaiserin eine gewichtige goldene Kette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, war mit einigen Schwiegersöhnen und Töchtern auf österreichischer Seite. Mein Vater, von Karl dem VII. Zum kaiserlichen Rat ernannt und an dem Schicksale dieses unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte sich mit der kleinen Familienhälfte gegen Preußen. Gar bald wurden unsere Zusammenkünfte, die man seit mehreren Jahren sonntags ununterbrochen fortgesetzt hatte, gestört. Die unter verschwägerten gewöhnlichen Misshelligkeiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Großvater, sonst ein heiterer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen versuchten vergebens, das Feuer zu löschen, und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Vater zuerst aus der Gesellschaft. Nun freuten wir uns ungestört zu Hause der preußischen Siege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verkündigt wurden. Alles andere Interesse musste diesem weichen, und wir brachten den Überrest des Jahres in beständiger Agitation zu. Diese 1811 verfasste Passage ist auch ein Kommentar zu den Erfahrungen seit 1789. Die resonierende Öffentlichkeit der Aufklärung zeigt ihre triviale Rückseite. Die unter verschwägerten gewöhnlichen Misshelligkeiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen konnten. Der Zwist mobilisiert sachfremde Energien. Goethes lebenslanges Misstrauen gegen das amateurhafte Politisieren von Zuschauern und Zeitungslesern beschreibt eine Krux politischer Partizipation, die heute apokalyptische Ausmaße angenommen hat. Politik wird zum Aufputschmittel. Sie stimuliert eine immer abrufbare Bereitschaft zum Hass. Abstrakte Moral zerstört das Zusammenleben auf Sichtweite im Hier und Jetzt. Verständige Leute kannst du irren sehen, in Sachen nämlich, die sie nicht verstehen. Ein frecher Höfling. Zu den Siegermächten im Kampf gegen Napoleon gehörte auch das kleine Herzogtum Sachsen-Weimar und Eisenach, dem Goethe als Fürstenberater und Beamter diente. 1806 hatte Herzog Karl August zum Missfallen Goethes auf der Seite von Preußen gekämpft und verloren. Seit 1813 war er wieder im Krieg, in der großen europäischen Koalition, die den Kontinent von dem französischen Usurpator befreite, eine späte Genugtuung für Karl August gegen Goethe, der es bis zum Schluss mit dem Kaiser der Franzosen gehalten hatte. Da der Erbprinz des Kleinstaates mit einer Schwester des russischen Zaren Alexander, einem der Führer der antinapoleonischen Koalition, verheiratet war, hatte Weimar einen mächtigen Fürsprecher auf dem Wiener Kongress. Karl August wurde mit einer Standeserhöhung und einer Gebietserweiterung belohnt. Aus dem Herzogtum wurde ein Großherzogtum, sein Territorium verdoppelte sich, die Einwohnerzahl wuchs von 120.000 auf 190.000. Eine fette Beute. Und für Goethe höchste Zeit, politisch beizudrehen. Der Minister schrieb seinem Vorgesetzten und lebenslangen Freund am 22. April 1815 eine Gratulation zum neuen Titel. Durchlauchtigster Großherzog, gnädigster Herr, Sie haben, verehrtester und geliebtester Fürst, von Jugend an, durch Hoheit des Geistes und der Gesinnung, sich Vorzüge zu erwerben gewusst, welche über alle anderen erhaben sind. ja von Geburt und Glück als von Folien, nicht Wesenheit, sondern nur einen lebhafteren Glanz gewinnen. Ereignet sich's nun, dass höchst denenselben für so vielfaches, redliches inneres Bemühen auch von außen ein gebührendes Beiwort erteilt wird, so benutzen wir mit Freude, wenn die Hof- und Kanzleisprache uns nunmehr erlaubt, dasjenige als ein anerkanntes auszusprechen, was sonst bei aller Wahrheit als Schmeichelei hätte erscheinen können. Eure königliche Hoheit haben bisher den kleinsten Kreis bis ins Unendliche erweitert, indem sie in einem jedem Einzelnen der ihrigen eine gemäße Tätigkeit zu erregen und zu begünstigen gewusst. Möge höchst denenselben eine lange Reihe von Jahren gegönnt sein, um in einem ausgebreiteteren Wirkungskreise eben diese Wohltat fortzusetzen. Erlauben höchst dieselben mir fernerhin, davon als freudiger Zeuge zu verharren, ja in dem kleinen Bezirk, der meiner Tätigkeit angewiesen bleibt, redlich mitzuwirken, so werden auch meine späteren Tage, wie die bisherigen, die ich in ihrer Nähe und durch ihre Gunst und Einfluss genutzt und genossen, nicht ohne Wirkung und Frohsinn verfließen. Spätere Generationen haben Goethe oft als Höfling und Fürstenknecht geschmäht, aber dieses verschraubte, fast parodistische Schreiben ist eine gelinde Frechheit. Die Vorzüge seines Herrn bestehen nicht, so sagt es zu Beginn, in Geburt und Glück, also nicht in seinem fürstlichen Rang, sondern in Hoheit des Geistes und der Gesinnung, in Tugenden, die auch anderen Ständen erreichbar sind. Daher ist auch der neue Titel, das gebührende Beiwort, nur eine gesteigerte Möglichkeit, dem Herrscher durch die Konvention einer Hof- und Kanzleisprache Ehrerbietung zu erweisen, ohne in den Verdacht der Schmeichelei zu geraten. Allerdings ist eine Hof- und Kanzleisprache, die sich selbst thematisiert, schon suspendiert, als gewählte Konvention relativiert. Ich bin höflich und sage, dass ich es bin. Und ich führe es hiermit in passender Sprache vor. Weniger Schmeichelei war in diesem Augenblick kaum möglich. Der Rest ist kühl. Der Fürst hat seine Leute immer gut eingesetzt, das möge bitte so bleiben, vor allem für den Staatsdiener, der dies schreibt. So schreibt man einem Chef, wenn man weiß, dass man unentbehrlich ist. Doch das war nicht alles im Jahr 1815. In denselben Wochen verfasste Goethe für seinen entstehenden westöstlichen Divan ein kleines Herrscherlob in orientalischem Stil, gerichtet an Schach Sejan und seinesgleichen. Der angeredete Schah war der Herrscher von Hafiz, des persischen Dichters, der Goethe im Divan als Vorbild, Maske und Sprecherrolle diente. Seinesgleichen aber, das ist Karl August. Ihm schickte Goethe die Verse vermutlich als Neujahrsgruß für 1816. Der Großherzog jedenfalls dankte seinem Freund am 1. Januar für das Persikum. Das winzige Gedicht ist schwungvoll, prunkvoll, herrlich. Durch allen Schall und Klang der Transoxanen erkühnt sich unser Sang auf deine Bahnen. Uns ist für gar nichts bang, in dir lebendig, dein Leben daure lang, dein Reich beständig. Diese kleine Festmusik lebt von schlichten Reimakkorden und von dem kostbar exotischen Wort Transoxanen, das die Gebiete jenseits des Flusses Oxus im heutigen Usbekistan bezeichnet. Wahrhaft andere Dimensionen als die neuen Landkreise, die Weimar auf dem Wiener Kongress erhielt. Die von erprobter Freundschaft fundierte Arbeitsbeziehung Goethes und des Großherzogs setzte sich im Übrigen fort, geregelt durch präzise Zuständigkeiten des dichtenden Ministers für die kulturellen Einrichtungen, Universität, Bibliotheken, Sammlungen, Zeichenschule, das Hoftheater. Im Briefwechsel blieb Goethe formell, während Karl August ihn duzte. Beim 50-jährigen Regierungsjubiläum am 3. September 1825 war Goethe in aller Morgenfrühe der erste Gratulant. Die beiden Herren waren gerührt wie ein altes Ehepaar, so wird berichtet. Das Zusammentreffen des Großherzogs an seinem Jubiläumstage mit Goethe war der Moment, der den Gefeierten sichtbar am meisten erschütterte. Mit beiden Händen hatte der Großherzog Goethes Hände ergriffen, der vor Rührung nicht zu Worte kommen konnte und endlich nur sagte: »Bis zum letzten Hauch beisammen.« Der Großherzog zeigte bald wieder Fassung und ich hörte: »Oh, 18 Jahre und Ilmenau!« Es folgten Erinnerungen an jene Vergangenheit und in höchster Lebendigkeit schloss der Großherzog seine erste Rede mit der Wendung: »Gedenken wir aber dankbar besonders daran, das uns auch heut noch erfüllt ist, was uns einst in Tiefurt vorgesungen wurde. Nur Luft und Licht und Freundeslieb. Ermüde nicht, wem dies noch blieb.« »Ihr Bestien, ihr wolltet glauben, ich sollte höflich sein? Der Hund, der seine Steine kennt, er scheißt auch auf den Stein.« Erkenne, was du bist. Auf bel riguardo wird mild und schonend gesprochen, aber ständig droht ein Ausbruch. In Goethes Schauspiel Torquato Tasso grollt und bebt die Erde, die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt. Und es kommt zu Ausbrüchen, eine Duellforderung, zwei Umarmungen, Ungeheuerlichkeiten an einem herzoglichen Hof. Ja, es geht um den Künstler in der höfischen Gesellschaft, um die Disproportion des Talents mit dem Leben. Aber vor allem zeigt das Stück, und darum ist es so bürgerlich heutig, wie Kommunikation auf seelenzarteste Weise misslingt. Das liegt auch daran, dass sie unentwegt mitthematisiert wird. Was ist erlaubt? Was ziemt sich? Die Kontrahenten streiten nicht nur miteinander, sie beschreiben einander auch gegenüber Dritten. Der kühle Staatssekretär Antonio Montecatini zur Hofdame Leonore Sanvitale über Tasso: »Bald versinkt er in sich selbst, als wäre ganz die Welt in seinem Busen, er sich ganz in seiner Welt genug und alles ringsumher verschwindet ihm. Er lässt es gehen, lässt's fallen, stößt's hinweg und ruht in sich. Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke, die Mine zündet, sei es Freude, Leid, Zorn oder Grille, heftig bricht er aus. Dann will er alles fassen, alles halten, dann soll geschehen, was er sich denken mag. In einem Augenblicke soll entstehen, was jahrelang bereitet werden sollte, in einem Augenblick gehoben sein, was Mühe kaum in Jahren lösen könnte. Er fordert das Unmögliche von sich, damit er es von anderen fordern dürfe.« Tasso, der instabile, gereizte Dichter, zu Leonore über Antonio: »Verdrießlich fiel mir stets die steife Klugheit und dass er immer nur den Meister spielt. Anstatt zu forschen, ob des Hörers Geist nicht schon für sich auf guten Spuren wandle, belehrt er dich von manchem, das du besser und tiefer fühltest, und vernimmt kein Wort, das du ihm sagst, und wird dich stets verkennen. Verkannt zu sein, verkannt von einem Stolzen, der lächelnd dich zu übersehen glaubt. Ich bin so alt noch nicht und nicht so klug, dass ich nur duldend gegenlächeln sollte.« Leonore, die einzige wirkliche Intrigantin des Stücks, aus Eifersucht auf die Liebe der Prinzessin zu Tasso, erkennt das Problem der Unverträglichkeit aus Nähe, aus Intimität. Zwei Männer sind's, ich habe es lang gefühlt, die darum Feinde sind, weil die Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte. Ausgerechnet der emotional zügellose Tasso ist imstande, einmal die Ebene zu wechseln und zu erkennen, wie Antonio ihn sieht. »Man soll mich halten«, meint er, »habe doch ein schön Verdienst mir die Natur geschenkt, doch leider habe sie mit manchen Schwächen die hohe Gabe wieder schlimm begleitet, mit ungebundenem Stolz, mit übertriebener Empfindlichkeit und eigenem düstern Sinn. Es sei nicht anders. Einmal habe nun den einen Mann das Schicksal so gebildet, nun müsse man ihn nehmen, wie er sei. Ihn dulden, tragen und vielleicht an ihm, was Freude bringen kann, am guten Tage als unerwarteten Gewinst genießen, im Übrigen, wie er geboren sei, so müsse man ihn leben, sterben lassen. In solchen Verhältnissen wütet unvermeidlich das Gift des Misstrauens. Es geht um die großen Kleinigkeiten aller Nahverhältnisse in Organisationen, um Anerkennung, um Tonlagen, um Liebeseifersucht und um Spulen um die Gunst des Chefs. Selbst großzügige Regelungen, Tasso bekommt einen Kunsturlaub in Rom zugebilligt, können den Streit um ihn nicht heilen. Tassos Wahnsinn mündet in eine Flucht nach vorn in die Unmittelbarkeit. Am Schluss fassen sich Tasso und Antonio bei den Händen, der schluchzende Tasso klammert sich an seinen Feind, allerdings nicht, ohne ihn passiv, aggressiv zu belehren. O edler Mann, du stehst fest und still, ich scheine nur die sturmbewegte Welle. Allein bedenk und überhebe nicht dich deiner Kraft. Die mächtige Natur, die diesen Felsen gründete, hat auch der Welle die Beweglichkeit gegeben. Überaus anstrengend ist das alles und höchst modern. Ein bisschen wie in Szenen einer Ehe oder Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Den Ausweg hat der trockene Antonio schon im ersten großen Gespräch mit Tasso angemahnt, weniger Beschäftigung mit sich selbst. Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst beschäftigen, wenn es nur so nützlich wäre. Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes erkennen, denn er misst nach eigenem Maß, sich bald zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur das Leben lehret jedem, was er sei. Goethe hat Antonio als ziemlich eitlen Kotzbrocken gezeichnet, mit einer nur beiläufig erwähnten, aber höchst bezeichnenden Schwäche. Er dilettiert selbst als Dichter und ist daher auf Tassos Erfolg neidisch, was alle seine hochfahrenden Belehrungen stark relativiert. Aber hier sagt er etwas, was Goethe noch im hohen Alter wiederholte und auf Welterkenntnis insgesamt ausdehnte, 1823 in einem kleinen Aufsatz, bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort. Hiebei bekenne ich, dass mir von jeher die große und so bedeutend klingende Aufgabe »Erkenne dich selbst« immer verdächtig vorkam, als eine List geheim verbündeter Priester, die den Menschen durch unerreichbare Forderungen verwirren und von der Tätigkeit gegen die Außenwelt zu einer innern falschen Beschaulichkeit verleiten wollten. Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf. Diese Wendung zur Außenwelt ist auch das Programm von Goethes späterer Dichtung, die nie ohne Bezug auf nüchterne Wirklichkeit, auf Wissenschaft, Kenntnisse, auf Tätigkeit, sogar auf Politik zu begreifen ist. Erst im Tasso ließ er seine Jugend, die Werther-Krankheit zum Tode, hinter sich. Das Stück wurde während der ersten Wochen der Französischen Revolution fertig. Aber vermutlich ist eine andere Gleichzeitigkeit viel wichtiger. Christiane war schwanger, Goethe gründete eine Familie. Was soll ich viel lieben, was soll ich viel hassen? Man lebt nur vom Leben lassen.